Hallo Markus!
Guten Abend Axel oder guten Tag oder guten Nachmittag.
Ja, aber ihr seid dran schuld. Naja. Ihr seid dran schuld und ich soll es nicht sagen, hat Markus gesagt, was mich natürlich unheimlich triggert.
Was?
Ihr habt keine guten Ideen, was wir heute für eine Folge machen sollen. Zumindest hat uns keine davon gefallen. Deswegen habe ich ChatGPT gefragt. Markus hat gesagt, ich soll es nicht sagen.
Okay.
Warum soll ich das nicht sagen, Markus? ChatGPT wird inzwischen von ganz, ganz vielen Autoren benutzt. Soweit okay. Ich weiß.
Okay. Dann sag's.
Ja, jetzt fällt mir das eigentliche Thema noch nicht ein. Doch, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, weil das auch was ist, was Markus und uns, mich schon seit einer Weile beschäftigt.
Ja.
Und zwar, wir sind ja lange Zeit auf das Krimi-Thriller-Genre irgendwie abonniert gewesen, obwohl wir eigentlich beide gar nicht in diesem Genre begonnen haben, sind wir da irgendwie hängen geblieben. Und die Frage ist, ist das gut, wenn man so hauptsächlich im einem Genre schreibt? Ich meine, viele Autoren machen das. Es gibt aber auch ein paar Autoren, die ab und zu mal das Genre wechseln. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo liegen, gibt es da Vorteile? Gibt es da Gefahren, die einem drohen? Und was ist unser Tipp dazu? Sollte man es machen, sollte man es nicht machen?
Ja, ich glaube, dass man das Genre als Autor nicht wechseln sollte oder nicht verschiedene Genres bedienen sollte, ist so eine Anweisung aus der Marketingabteilung.
Ja.
Weil. Ja,
guter Hinweis.
Ja, weil das natürlich, wir haben schon ein paar Mal, aber es ist schon eine Weile her, dass wir über dieses Thema geredet haben, der Autor als Marke, ne, also so ein Autorenname ist halt auch irgendwann ein Markenname und man verbindet natürlich mit diesem Namen dann ein bestimmtes Leseerlebnis. Ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel, wie heißt er jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Eieiei, Dan Brown, so. Bin ein bisschen unkonzentriert heute Abend.
Alles gut,
Wenn ich einen Dan Brown-Roman kaufe, dann weiß ich vorher ziemlich genau, welches Leseerlebnis mich erwartet. Also ich werde nicht eine Space Opera erleben, wo, weiß ich nicht, Leute in Raumschiffen Schlachten durchführen und was auch immer. Das werde ich nicht haben, sondern ich werde halt eben mit großer Wahrscheinlichkeit Robert Langdon begegnen, der halt versucht, ein Rätsel zu lösen oder mehrere Rätsel zu lösen und irgendeine große Katastrophe abzuwenden. Und damit bin ich, wie gesagt, eine Marke. Ne? Das heißt also, ich als Leser weiß ganz genau, hey, ich möchte gerne das und das lesen, also greife ich zu dem und dem Autor. Das ist natürlich ein nicht ganz verkehrter Gedanke, sage ich mal.
Absolut, absolut. Ich hätte jetzt als Beispiel Schätzing gebracht, bei dem man auch weiß, was er schreibt. Früher ist er aber durch verschiedene Genres gehüpft.
Ja.
Und irgendwann, ich glaube, es war tatsächlich auch nach dem Schwarm, ne? Dass er da irgendwie hängen geblieben ist in der Richtung.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weil ich nach dem Schwarm nicht mehr wirklich was von ihm gelesen habe. Limit habe ich, glaube ich, noch angefangen zu lesen. Ja. Und es war ein Buch, das so gar nicht wie der Schwarm war. Aber deswegen habe ich es nicht abgebrochen, sondern ich habe es abgebrochen, weil es
nicht. Mir kam aber die Thematik ähnlich vor. Es war halt das irgendwie sein, so besonders ambitioniert geschrieben, künstlerisch geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Okay, das ist der Schwarm nicht.
Unlesbar Nee, ich meine jetzt Limit.
Ja, fand ich. Ach so. Ah, okay.
Ja,
ich weiß, ist jetzt auch egal. Ich weiß, mir kam es jedenfalls nicht wie dasselbe Genre vor. Ne? Also hier, Schwarm war ja irgendwie Tiefsee und lalala und Limit begann irgendwie im Weltraum und. Ich weiß nicht, also ich bin nicht reingekommen in das Buch, aber es hatte auf jeden Fall eigentlich gar nichts mit dem Genre zu tun, weil ich sowas eigentlich ja ganz gerne lese. Von daher.
War Limit nicht auch irgendwie Endzeit oder Apokalypse oder habe ich das völlig falsch im Kopf?
Ich weiß es, wie gesagt, hätte mich nicht einmischen dürfen.
Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander. Egal. Ja. Spielt jetzt auch keine Rolle. Das Marketing-Argument finde ich gut und treffend. Das könnte ich aber als Autor relativ leicht umgehen, indem ich mit einem Pseudonym arbeite.
Ja, dann habe ich das Problem, wenn ich ein Pseudonym wähle. Ich kann ein offenes Pseudonym wählen. Ne? Also mit anderen Worten, jeder weiß eigentlich, dass ich das bin, aber ich nenne mich nur anders.
Ja.
Kann man machen. Und das ist auch eine Alternative, von der ich weiß, dass viele Autoren sie auch wählen, wenn sie ein anderes Genre sich suchen. Sie sagen halt eben, na gut, das ist dann halt, dann weiß halt jeder halt, das ist die Marke, ne, dann wiederum, unter der ich dann halt was anderes schreibe. Ein ziemlich berühmter deutscher auch Thriller-Autor macht das, der dann Kinderbücher schreibt, aber unter einem anderen Namen. Aber ich habe ihn schon wieder vergessen, wie
er heißt. Aber man nimmt ja natürlich seine, man verzichtet natürlich darauf, sich sozusagen eine Leserschaft ranzuziehen, ne? Wenn man mit Pseudonym arbeitet, beziehungsweise man halbiert sie. Ich würde aber der Frage, dem Ganzen, lieber einen etwas anderen Spin geben heute.
Ja.
Ich würde das lieber aus der Autorenperspektive, beziehungsweise aus der Schreibperspektive sehen.
Das wäre auch
so ein Vorgespräch. So im Vorgespräch, glaube ich, ging das bei uns auch so ein bisschen eher in die Richtung. Ja. Ja, für mich als Autor, was bedeutet das? Ist, öffnet es Chancen? Ist das schlecht für mich, für mein Schreiben? Wie siehst du das?
Mehrere Genres zu schreiben.
Hm? Profitiere ich davon? Also jetzt als Schriftsteller, ich meine jetzt nicht als, ich meine jetzt nicht als jemand, der Bücher verkaufen will, sondern als jemand, der gute Bücher schreiben will.
Rein vom Schreibprozess her meinst du jetzt?
Ganz genau, ja.
Ja, warum nicht? Also da würde ich ganz tatsächlich sagen, wenn man, also unter der kreativen Perspektive kann man dadurch eigentlich nur gewinnen.
Genau, das ist auch, das ist eigentlich auch das, was ich aus dem Bauch heraus sagen würde.
Ja. Also ich sag's mal so, jemand wie Agatha Christie, ne, also jemand, der einen Roman nach dem anderen schreibt, der mehr oder weniger immer derselbe Roman ist, aber halt eben mit anderen Figuren und so weiter. Und das ist ja bei Agatha Christie so, die Romane leben ja von den Figuren und nicht von der Handlung unbedingt. Ja. Wenn mich das glücklich macht und wenn ich damit gut leben kann und ja, wie soll ich sagen, also ja, wenn mich das halt erfüllt, warum nicht? Ne? Aber es gibt zum Beispiel auch ja Leute wie Terry Pratchett, der ja nun wirklich Scheibenweltromane geschrieben hat, mehr als jeder Mensch lesen kann. Und trotzdem, obwohl ihn das offensichtlich, also unter großer Wahrscheinlichkeit zeitlich und auch kreativ offensichtlich gut ausgefüllt hat, denn diese Romane funktionieren nicht unbedingt so nach Schema F, hat er angefangen, noch nebenbei andere Bücher zu schreiben, die jetzt nicht so wahnsinnig weit weg sind von dem, was er mit der Scheibenwelt gemacht hat. Aber trotzdem war ihm das nicht genug. Ne? Also er hat hier mit Gaiman dann Good Omens geschrieben, er hat diese Johnny rettet die Welt Romane geschrieben, die dann eher doch so in Richtung Kinderbücher gehen, hat Märchenbücher geschrieben und so weiter. Also hat sich da offensichtlich auch so ein bisschen ausgetobt. Und ich glaube, es ist so ein Kennzeichen von vielen, nicht von allen Autoren, aber von vielen Autoren, dass man so ein bisschen rastlos ist und sich dann irgendwann auch sagt, so ja, na gut, das kann ich jetzt irgendwie oder das mache ich jetzt irgendwie und jetzt möchte ich auch gerne was Neues machen. Ich meine, selbst Sebastian Fitzek, der ja nun auch auf einer gewissen Ebene, glaube ich, ziemlich einfallsreich ist mit seinen Büchern, jedenfalls gibt er sich immer wieder Mühe, da auch so einen neuen Spin irgendwie reinzukriegen bei seinen Thrillern, hat ja zum Beispiel angefangen, Sachbücher zu schreiben, ne? Also die wirklich ziemlich wenig oder ja, über ein paar Ecken was mit seinen Thrillern irgendwie zu tun haben.
Und ich glaube nicht, dass er das aus kommerziellen Gründen gemacht hat, weil er jetzt sagt, okay, meine Sachbücher verkaufen sich jetzt besonders gut. Ich glaube, das war, ja, klingt jetzt doof, aber ich denke, dass ihm das wirklich ein Bedürfnis war und dass das vielleicht auch so ein bisschen Ermüdungserscheinung war oder vielleicht nochmal den Wille, sich nochmal anders auszuprobieren. Ich denke, dass das eher in diese Richtung Sinnsuche oder kreativ, vielleicht auch den kreativen Geist irgendwie wachhalten oder.
Na, wie gesagt, also was man bei Fitzek, man kann ja von Fitzek sagen, was man will. Er gibt sich schon Mühe, immer wieder was Besonderes zu machen, sagen wir mal so. Ne? Also nicht einen Roman nach dem anderen runterzuschreiben, doch immer irgendwie einen Spin zu finden, irgendein Thema, irgendeinen Aufhänger, irgendeine Aktion, die er mit seinem Roman verbindet, um dann nochmal so kreativ irgendwie eins draufzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, also das ist noch nicht mal schlecht gemeint gegenüber oder negativ gemeint gegenüber Leuten, die halt doch mehr oder weniger immer dasselbe schreiben, also so wie Dan Brown oder so. Das meine ich gar nicht jetzt irgendwie herablassen, auch wenn es gerade so ein bisschen so klingt. Ich meine, da steckt ja auch wahnsinnig viel Kreativität in den Büchern drin, die er schreibt. Aber es gibt halt Menschen, und ich vermute mal, einige Autoren, Fitzek und ich fürchte ich auch und du auch, wir gehören einfach dazu, da sitzt man einfach da und denkt sich, das sind andere Ideen noch in meinem Kopf, andere Genres, andere Dinge, die man gerne machen möchte und dann Ja, keine Folge ohne Star Wars Referenz. Ich meine, George Lucas hat sich auch nicht sein Leben lang damit zufrieden gegeben, nur Star Wars irgendwie zu drehen. Er hat dann irgendwie sowas wie Indiana Jones irgendwie gemacht und ja auch noch andere Filmprojekte, weil man halt auch irgendwann, also gerade wenn man solche, das kann ich mir also super gut vorstellen, solche Riesenprojekte wie Star Wars macht, die einen ja doch wahnsinnig gefangen nehmen, dass man dann irgendwann da sitzt und sagt, ja, ich muss doch auch irgendwie noch was anderes können. Also ich muss nicht nur Roboter ins Weltall schicken können, ich muss irgendwie auch noch andere Dinge halt irgendwie, oder ich möchte gerne wissen, ob ich auch noch andere Dinge machen kann. Und dann findet man halt eben peitschenschwingende Archäologen oder sowas. Ne? Und ja, warum nicht? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wichtig ist für einen.
Fun Fact, ich bin gerade mal bei Wikipedia und habe mal geguckt nach der Vita von Dan Brown. Weißt du, was sein erstes Werk ist?
Nicht wirklich. Also ich weiß, dass er 2 Romane, glaube ich, mit Längen geschrieben hat, die gar nicht so in die Richtung gingen wie...
Also laut Wikipedia ist sein erstes Werk, das er unter dem Pseudonym Danielle Brown herausgebracht hat.
Ein Liebesroman gewesen?
Nein, 187 Men to Avoid. A Survival Guide to the for the Romantically Frustrated Woman.
Das ist sehr cool. Sehr cool.
Auf jeden Fall. Also.
Sehr cool.
Hat was. Das muss man erstmal machen.
Hat was. Ja, ja. Und wie gesagt, also auch, weiß ich nicht, Brandon Sanderson zum Beispiel, ne? Ja, schreibt in gewisser Weise auch irgendwie dasselbe, aber nachdem er, weiß ich nicht, wie viele Fantasy-Schinken geschrieben hat, schreibt er halt mal eine Space Opera. Ne? Also ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg, ne, von dem, was er sonst macht, aber ist halt doch mal irgendwie ein bisschen was anderes. Dan Wells zum Beispiel sagt von sich ja auch ganz bewusst, er will sich gar nicht auf ein Genre festlegen, er möchte einfach Bücher schreiben, er hat Interesse daran, Romane zu schreiben und hat ja auch immer wieder was Neues irgendwie angefangen. Und eigentlich fand ich es sogar besser, wenn er was Neues angefangen hat, als seine Serienkiller-Romane weiterzuschreiben und so weiter. Ja. Ich glaube, das steckt auch so in vielen, nicht in allen, aber in vielen einfach so drin, ne? Wenn man schreibt, dass man da ja vielseitiger orientiert ist, sage ich mal.
Darf ich mal was in die Runde werfen?
Achso, ja, Entschuldigung, mach erst fertig. Nee, ich monologisiere gerade so viel, unterbrich mich mal bitte.
Alles gut. Ich wollte mal in die Runde werfen. Was würdest du von dem Gedanken halten, angehenden Autoren zu sagen, sich ruhig mal 1 oder 2 Jahre in verschiedenen Genres zu versuchen?
Finde ich gut. Haben wir ja auch im Prinzip gemacht. Also ich jedenfalls.
Ja, ich glaube, du auch.
Ja. Also beziehungsweise ich habe eigentlich alles mal geschrieben. Ne? Also ich habe einen Fantasy-Roman angefangen, ich habe einen Science-Fiction-Roman angefangen, ich habe
Horror haben wir beide geschrieben.
Horror-Kurzgeschichten. Genau, ich habe mal sowas wie hier Michael Crichton versucht zu schreiben in der Richtung, irgendwie, weil ich den eigentlich super gerne lese oder gelesen habe. Inzwischen lese ich den, also gibt den ja nicht mehr. Ich bin bei vielen Sachen irgendwie gescheitert, auch am Anfang. Und ich habe jetzt auch eine ganze, das war mit einer der Gründe, warum ich im Thriller- und Krimi-Genre so eine Weile hängen geblieben bin. Ich habe den Eindruck gehabt, mein erster Roman, den ich irgendwie mal fertig bekommen habe, war halt mehr oder weniger ein Thriller. Und dann habe ich gedacht, naja, dann sollte ich die vielleicht auch irgendwie weiterschreiben. Ja. Ich glaube aber inzwischen, jetzt 15 Jahre später sozusagen, dass die anderen Romane, die ich angefangen, aber nie beendet habe in anderen Genres, nicht daran gescheitert sind, dass ich in anderen Genres geschrieben habe, sondern weil ich
ganz bestimmt nicht war.
Ja. Weil ich einfach noch nicht das Know-how hatte, was ich jetzt hatte, weil ich einfach die Erfahrung nicht hatte, die ich jetzt habe. Und genau, also ich glaube, Genre ist am Ende, ich würde nicht sagen egal für Autoren, aber auch nicht so, hängt auch nicht so hoch, wie viele vielleicht meinen.
Ja, vielleicht sollten wir, also definiert wird. Vielleicht sollten wir mal so ein paar Ratschläge geben, wie wir inzwischen, nicht heute, aber vielleicht mal in einer anderen Folge, wie man vielleicht besser in seiner Autorenkarriere startet. Ich glaube, man sollte da nicht zu früh versuchen, jetzt ein vollständiges Buch zu schreiben oder schon an eine Veröffentlichung denken, sondern sich ruhig Zeit lassen, auch lange Zeit lassen. Und damit meine ich jetzt mehr als ein Jahr.
Ja.
Also wirklich Jahre, um sich an verschiedenen Sachen mal auszuprobieren. Ganz einfach, um halt sich auch nicht zu schnell festzulegen und halt doch zu gucken, was man kann und was man nicht kann, was einem vielleicht besonders gut liegt und was einem besonders viel Freude macht. Ehe man sich an irgendwas festlegt und sich da vielleicht festbeißt.
ein Gedanke, der mich davon abgehalten hat, zum Beispiel Fantasy zu schreiben, obwohl ich wirklich lange an einem Fantasy-Roman geschrieben habe, bevor ich Thriller geschrieben habe, lange auch an der Welt gebastelt habe und so weiter und dachte, ich müsste eigentlich Fantasy oder ich wollte eigentlich gerne Fantasy schreiben, so. Und der Gedanke, der mich dann irgendwann davon abgebracht hat, war, dass zu der Zeit damals zumindest sehr viele sehr epische, sehr, ich fand am Rande sehr, am Ende sehr trockene Romane erschienen. Also ich denke so an so Autoren wie Robin Hobb oder so, oder auch Maren Zimmer Bradley, das war zu der Zeit so, waren das so angesagte Autoren und ohne, dass ich da jetzt so irgendjemandem nahe treten möchte, der diese Leute so gerne liest, es war nicht meins, um es mal so zu sagen. Also,
ich glaube, es ist auch auf, mal abgesehen vom Lesen, das ist auch nicht unseres vom Schreiben her.
Richtig.
Also und dieser elaborierte, sich selbst drehende Stil, das ist nichts, was wir beide gerne machen.
Genau. Und ich habe immer gedacht, so Mann, du bist eigentlich jemand, der ist eher so ein bisschen straightforward und kommt gerne zum Punkt. Und das ist aber irgendwie gerade so Fantasy und das sowas kannst du aber nicht schreiben, dann lässt du es lieber. Ich habe dabei aber völlig übersehen, also jetzt so mit dem historischen Abstand sozusagen, dass es auch ganz andere Fantasy-Romane gibt, die ganz anders geschrieben sind, ne? Und die auch ganz andere Themen beinhalten und auch ganz anders aufgebaut sind und so weiter und die mir eigentlich mehr liegen. Ne? Und jetzt, wo ich mich auch gesagt habe, so, also jetzt möchte ich mich auch wieder mal dem Fantasy-Genre irgendwie widmen und da was schreiben, lese ich ja auch wieder drin und ich merke, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, Fantasy zu schreiben und so viele verschiedene Themen und gerade in den letzten Jahren ist da auch sehr, sehr, sehr viel passiert natürlich. Und das ist ja eigentlich auch am Ende das, was einen unter anderem dazu verleiten kann, ein Genre zu wählen, dass man sagt, ich sehe da hier so eine Lücke. Ne? Also ich kann auf eine bestimmte Art und Weise Fantasy schreiben, wie das sonst so vielleicht keiner macht. Die ist nicht völlig abwegig, die ist aber auch ein bisschen anders als gerade so der Mainstream und warum denn nicht? Ne? Also ich sag's mal so, wenn Terry Pratchett nicht gesagt hätte, Panhandler durch die Galaxis war eine tolle Sache, das, was der in Science Fiction gemacht hat, mache ich jetzt mal mit Fantasy und schreibe halt irgendwie lustige Fantasy, da hätte, glaube ich, dem Genre einiges gefehlt, wenn er das nicht getan hätte, sondern gesagt hätte, ich schreibe lieber so wie, keine Ahnung, Terry Brooks, irgendwie den nächsten Tolkien-Klon und wäre irgendwie schade gewesen, um es mal so zu sagen.
Definitiv, definitiv. Ja, finde ich ganz interessant, also nochmal so ein bisschen rückblickend und so als Abschluss der Folge würde ich halt ganz gerne vielleicht auch angehenden Autoren sagen, sich ruhig ein bisschen Zeit zu lassen, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sich nicht zu schnell auf irgendwas festzulegen, sondern ruhig ein bisschen experimentieren. Verschiedene Genres, verschiedene Perspektiven, verschiedene Schreibstile. Vielleicht sind auch mal wieder Kurzgeschichten irgendwann mal wieder gefragt und werden veröffentlicht. Keine Ahnung.
Was auch immer.
Also, und ich meine, machen wir uns nichts vor, die wenigsten von uns werden dafür von leben können. Für die meisten wird es halt ein Hobby sein, das sich halt vielleicht ein bisschen bezahlt macht, vielleicht auch ein bisschen besser bezahlt macht. Aber die wenigsten werden von uns Vollzeitautoren werden. Das heißt, wir haben da das Glück, dann auch die Freiheit zu haben, uns austoben zu können. Und dem sollte man sich, glaube ich, nicht berauben.
Genau. Ich wollte gerade überlegen, ob ich dem irgendwas hinzufügen kann, aber ich glaube, ich lasse es lieber.
Ja. So, jetzt Aufruf an euch. Entweder ihr habt bis zum nächsten Mal vernünftige Themen oder ich werde, egal was Markus sagt, ChatGPT weiter strapazieren, weil es gab noch 2-3 weitere Ideen von ChatGPT, die wir gar nicht schlecht fanden. Ihr werdet doch wohl noch KI schaffen, oder?
Ja, bevor du weiter unsere Zuschauer so disst, also das heißt ja nicht, dass die Themen alle irgendwie schlecht sind, sondern wir konnten jetzt gerade damit nichts anfangen. Ja. Aber trotzdem kann mehr Input nicht schaden. Ne? Also wenn wir so ein bisschen mehr Auswahl noch haben. Also ich sag's mal so, die Vorschläge, die ich gerade auch so ein bisschen gelesen habe, die gingen auch häufig immer so in eine Richtung, zum Beispiel sowas wie, was sind Vorteile von einem deckenden Schreiben, was sind Vorteile vom planenden Schreiben und so weiter. Und das sind so Themen, die hatten wir schon ziemlich oft, um es mal so zu sagen. Ja. Und das heißt nicht, dass wir es nicht mal wieder machen und vielleicht nicht auch einen besonderen Aspekt davon irgendwie entdecken, der nochmal interessant ist.
Bestimmt. Aber
es schadet auch nicht, uns neues Input zu geben und vielleicht uns mal mit irgendeinem Thema zu konfrontieren, was wir so
vielleicht noch als Tipp, wenn ihr tatsächlich noch irgendwas Spezielles zum entdeckenden Schreiben habt, vielleicht habt ihr so einen speziellen Twist zu Themen, die wir schon hatten. Ja. Das ist auch immer interessant. Also wir gehen da auch gerne bei Themen in die Tiefe. Ich weiß, wir haben auch ganz viele Themen, Vorschläge von euch noch nicht bearbeitet. es muss, für uns passt auch nicht immer jedes Thema. Also wir gehen auch immer wieder die Liste durch und genau. Ja. Viele Themen hat man halt das Gefühl, dass wir die schon oft gemacht haben. Andere fühlen wir uns nicht kompetent zu, gibt's auch.
Ja.
Oder es passt bei uns gerade nicht. Also bombardiert uns ruhig mit Vorschlägen. Wir freuen uns.
Jo. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Boah, war eine anstrengende Woche, hat Markus gesagt. Und ich kann ihm das hinzufügen. Ja, verdammt, war eine anstrengende Woche.
Ja. Ich freue mich auf die Februarferien.
Im Februar gibt's Ferien?
Ja,
wieso gibt es im Februar Ferien?
Ja, nächste, also jetzt, heute ist ja Sonntag, also
ja.
Nicht wirklich, aber wenn die Folge rauskommt und dann gibt es noch.
Als ich, außer ich mache wieder Mist und sie kommen Samstag raus.
Ja, haben sich einige gewundert, aber auf der anderen Seite.
Ich meine natürlich, da steckt ja ein raffinierter Plan hinter, um zu sehen, ob es einen riesigen Unterschied ausmacht bei Zuschauerzahlen, ob wir am Samstag oder am Sonntag erscheinen.
Ja, wir können das Geheimnis lüften, macht es nicht. Ich glaube, die letzte Folge ist sogar etwas unterdurchschnittlich geguckt worden.
Ich habe die Thumbnails ein bisschen geändert. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand aufgefallen ist.
Inwiefern? Nee, ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
Schreibt in die Kommentare, wenn es euch aufgefallen ist, was ich geändert habe.
Ups. Ja, jetzt, wo du es sagst, habe ich es auch gemerkt und ich will jetzt nur nicht den Spaß verderben, dass die Leute rätseln dürfen.
Okay. Ich habe einfach nur die Schrift ein bisschen geändert und die Schrift weiß gemacht, statt bunt. Und ich habe es kursiv gemacht. Es gibt nämlich so ein paar Channel, die haben so einen total coolen Comic-Fonds.
Okay.
Und ich habe noch nicht gefunden, was das für einer ist, verdammt noch eins. Sonst hätte ich den auch schon verwendet.
Okay.
Also jetzt nicht Comic Sans, sondern
ja, ich weiß,
wirklich was Cooles. So ein bisschen blocky.
Okay, blocky.
Ja.
Blocky wird das Wort der Woche. Ja, das wird natürlich uns in ungeahnte Zuschauer.
Ja, auf jeden Fall.
Regionen, auf jeden Fall. 10.000 Zuschauer.
Wobei das Trendthema zurzeit, glaube ich, bei YouTube ist, dass Leute YouTube verlassen. Also YouTuber.
Habe ich auch gelesen. Oder habe ich das gelesen oder gehört? Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie habe ich es mitbekommen.
Ja. Also wenn man plötzlich Samstag und Sonntag nicht da seid, wundert euch nicht.
YouTube das neue Twitter? Oder warum gehen die Leute alle? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Also ich habe vor einem halben Jahr ging irgendwie so ein bisschen durch die Szene, dass die Zuschauerzahlen so einbrechen und der Algorithmus wohl für ganz viele Channel ganz furchtbar ist.
Okay.
Ich weiß, habe jetzt ehrlich gesagt, fand ich die Videos ein bisschen ermüdend, aber mir ist halt aufgefallen, dass es jetzt so viele Videos gibt von Leuten, dass sie halt YouTube verlassen und heute habe ich auch, ist mir auch so ein Video hochgespült worden. Ich habe es aber bloß nur 2 Minuten ausgehalten und in den 2 Minuten ist nicht auf den Punkt gekommen. Insofern habe ich nicht erfahren, warum die Leute YouTube verlassen.
Also unsere Zahlen sind ja auch runtergegangen.
Was?
Ja.
Gut, dass ich sie nicht verfolge.
Ja, doch. Ich bin da schon mal interessiert, ich gucke da irgendwie so rein. Aber wir hatten, es gab so Zeiten, da hatten wir innerhalb von einer, also das Entscheidende ist ja immer bei uns so ein bisschen die erste Woche, wie so ein Video läuft. Und das ist schon wieder so lange her, vor 4, 5 Jahren oder so, waren das dann schon immer so deutlich über 1.000 Leute, die sich das Video angeguckt haben in der ersten Woche. Inzwischen sind es nur noch so Pi mal Daumen im Schnitt 500 oder so, die sich das angucken. Also irgendwie hat sich unsere Zuschauer halbiert. Ich weiß aber nicht, ob das unter anderem vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir den Podcast haben. Denn das, was uns an Zuschauern hier auf YouTube fehlt, haben wir ungefähr dann beim Podcast an Zuhörern. Keine Ahnung, vielleicht haben wir uns...
Dann sagen wir einfach, dass es daran liegt.
Ja, ich glaube auch. Ne? Also ich hätte gehofft oder gedacht, wir würden mehr Leute erreichen, wenn wir den Podcast irgendwie machen. Mhm. Wahrscheinlich sind genauso viele Leute, nur jetzt hören uns halt einige. Ist aber auch, also mich persönlich... Also wenn nur noch 2 Leute zugucken, dann überlege ich tatsächlich, ob es die Sache noch wert ist.
Was werden unsere Werbepartner dazu sagen, Markus?
Ja, wir haben keine Werbepartner, genau aus dem Grund. Das ist schon okay.
Nee, das ist ja doof.
Wir könnten anfangen, mittendrin irgendwie so Werbung für AG1 zu machen oder so ein Kram. Was jetzt irgendwie alle machen, finde ich ja total krass.
AG1, was ist das?
Nee, ach Gott, ja, du guckst die falschen Channels. Das ist, um Gottes Willen, ich darf jetzt keine Produkte nennen, glaube ich, ne? Sonst musst du
Werbung machen.
Das ist ein Nahrungs...
Werbung, Achtung, ja, von dem wir nicht wissen, ob es gut ist oder schlecht. Und es ist keine Werbung.
Um Gottes Willen, nee, ich will da gar nichts zu sagen. Mir fällt bloß auf, dass es wirklich in jedem Video vorkommt. Und
echt?
Vor allem, es ist wie die Pest irgendwie. Also am Anfang von vielen Videos, also erstmal ist es, haben die so eigene Werbevideos, die eingeblendet werden, die sie auch
erschrecklich
häufig so ändern, dass ich immer gar nicht weiß, dass das gerade Werbung ist. Manchmal denke ich so, ist ja interessant, worüber reden die jetzt gerade über Ernährung und klar. Und dann kannst du dieses grüne Pulver in das Wasser schütten und dann ist dein Darm wieder flott oder sowas. Und dann denke ich so,
ich schütte kein grünes Pulver in meine Drinks, das kannst du voll knicken.
Und dann zwischendurch in der Mitte fangen dann auch die absurdesten YouTuber plötzlich an so, und übrigens, seit Jahren schon nehme ich hier dieses grüne Pulver, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal sagen werde und es ist total super und lalala und also es ist ganz komisch. Also, aber gut,
okay, auf meinem Channel wird für Energy Drinks Werbung gemacht, für einen deutschen Energy Drink, dessen Namen ich jetzt nicht nenne.
Ist ja fast dasselbe.
Dann natürlich für VPNs.
Ja.
Und
ich auch häufig.
Raid Shadow, bla bla bla, was ich jetzt nicht sage, ganz schlimm.
Okay.
Mobile Game.
Okay. Ja, ich finde das, also ich finde das ehrlich gesagt, also das ist schon so ein, ich überlege ja manchmal, ob ich mir so ein YouTube-Premium-Abo irgendwie zulege und.
Ja, habe ich. Aber das hilft dir ja nicht gegen Sponsoring.
Richtig. Und das ist so mit einer der Gründe, also wenn irgendjemand von YouTube gerade zufällig zugucken sollte, das ist eine, also wenn ihr mich als Abonnenten haben wollt, dann muss diese Praxis irgendwie aufhören, weil ich nicht einsehe, dass ich Geld dafür zahle, dass ich keine Werbung mehr habe, um dann aber trotzdem noch Werbung zu haben mittendrin.
Naja, du wirst es nicht glauben, aber die YouTuber, die halt das professionell mit mehreren Folgen die Woche einen guten Schnitt machen, die wollen halt schon, müssen halt auch irgendwie Geld verdienen.
Ja, aber mich kann es ja trotzdem stören. Also ich will nicht. Und ich habe ja
Verständnis
dafür.
Also du musst es ja nicht schauen.
Ich gucke so einen Koch-Channel ganz gerne. Also ich koche ja ganz gerne. Deswegen gucke ich ganz gerne YouTube-Koch-Videos irgendwie. Und ich verstehe es ja, wenn dann Leute mal ihr eigenes, machen wir ja auch hier, also mal ihr eigenes Kochbuch dann in die Kamera halten oder sagen so, übrigens hier, ich habe jetzt eine Fun-Kollektion, die sind ganz toll und die könnt ihr mal. Das finde ich alles okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich gar nicht so belästigend. Das kann ich irgendwie verstehen. Aber dann halt eben so, also so vor allen Dingen auch, also wenn ich mir halt zum Beispiel wirklich, ich meine, ja, es ist irgendwie thematisch verwandt, aber wenn ich mir eine Kochsendung über, weiß ich nicht, vegane Schnitzel angucke oder so ein Kram und mich das Rezept interessiert und zwischendurch kommt dann sowas wie, ja, und ich mag dieses grüne Pulver auch, weil es so eine super Ergänzung zu meiner veganen Ernährungsweise ist, dann denke ich immer so, ey.
du schaust Kochsendungen, das ist ja total beknackt. Ich meine, ich schaue was über Tischlern. Das ist cool.
Ja.
Es ist abgefahren, bei was man hängen bleibt bei YouTube irgendwie.
Wenn du dir über hobelst und säbelst irgendwie hämmerst, als zu kochen, dann ist das ja okay. Also wie kann das sein?
Nee, aber ja. Tischler. Ach, ich finde es schon okay, wenn ich freue mich über meine Channel und wenn die dann zwischendurch ihre Werbung einstreuen, sollen sie machen. Die Minute halte ich durch. Und es gibt Channel, die machen das wirklich witzig.
Ja, es gibt einen Österreicher, der so Wissenschaftsaufklärungen macht im weitesten Sinne. Ich habe vergessen, wie der heißt. Und der ist in so einer Corona-Zeit hochgekommen, weil der so Aufklärungen im Sinne von, was ist eigentlich so ein Impfstoff und lalala gemacht hat. Der ist ganz cool. Und der macht auch Werbung, auch für die absurdesten Sachen zum Teil. Aber die macht er richtig witzig. Der gibt sich richtig Mühe damit und dreht sozusagen ziemlich überkandidelte, ironische Werbespots zu den Produkten, die er platziert. Das finde ich dann schon wieder cool. Also wenn die Leute irgendwie kreativ sind, finde ich es ja irgendwie ganz toll. Aber, oh Gott, in manchen Podcasts ist es auch so, es ist so krass, wenn die Leute dann anfangen so, du, übrigens, wie du weißt, ich gehe wahnsinnig gerne italienisch essen. Ach, du gehst gerne italienisch essen, das ist ja interessant. Ja, und seit ich essen gehe, ist das beste Restaurant, das ich kenne, dieses oder jenes Restaurant. Und ja, da müssen wir ja mal hingehen zusammen. Und ich denke mal so, hallo. Man merkt, dass das geskriptet ist und es ist noch nicht mehr gut. Und also ich habe ja gar nicht so viel gegen Werbung, aber ich habe was gegen Werbung, die irgendwie penetrant und doof ist. Und sobald die clever ist und irgendwie passt, finde ich es ja okay. Aber und ich habe auch für jeden Verständnis, der traurig in die Kamera guckt und sagt, bitte, bitte kauft mein Buch oder so, das finde ich ja auch noch okay. Das finde ich auch wirklich nicht weiter schlimm.
Als jemand, der traurig in die Kamera guckt und sowas sagt, versteht man das natürlich sehr gut.
Volles Verständnis, aber wenn ich halt irgendwie, also wenn wir jetzt hier plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Geschirrspüler-Tabs irgendwie zücken würden und sagen, du Axel, übrigens, Wäschst du deine Manuskripte auch immer, bevor du sie beim Verlag einschickst? Und ja,
nein, aber wenn ich mich vor die Kamera stelle, dann achte ich darauf, dass ich ein sauberes Oberteil trage.
Genau. Also das ist so, weiß nicht, also das ist, keine Ahnung, nervt mich. Aber ich bin ja auch speziell, ich gebe es zu.
Uns nervt das so lange, bis wir einen geilen Werbedeal kriegen.
Ja.
In dem Sinne.
Alles klar.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns.
Schreibt schön.
Macht's gut. Tschüss.